Freiheit für die baltischen Staaten, USA und Westeuropa, hilf.
Retten, was zu retten ist. Perestroika unter Panzerketten.
Krieg am Golf, die Hoffnung fürs nationale oder global-sowjetische Streben.
Im Folgenden ein Beitrag zur aktuellen Entwicklung in der UdSSR, ein Beitrag, in dem aus unterschiedlichen Gesichtspunkten und mit unterschiedlichen Interviewpartnern, Gernot Erler und Detlef zum Winkel, Unabhängigkeitsbestrebungen einzelner Sowjetrepubliken zu beurteilen sind. Der Frage nachgegangen wird, wie die gegenwärtige Unabhängigkeitsbestrebungen einzelner Sowjetrepubliken zu beurteilen sind. Welche Reaktion lösen diese Unabhängigkeitsbestrebungen bereits jetzt und auch zukünftig seitens der Moskauer Zentralunionsregierung aus? Und gibt es mehr als einen zufälligen Zusammenhang mit dem Krieg am Golf?
Das Thema prägt zwar nicht die Hauptschlagzeilen der bürgerlichen Medien, aber trotzdem ist bekannt, dass sowjetische Militär in den letzten Wochen in Litauen, Lettland und Estland eingegriffen hat gegen die Bewegungen, die dort immer stärker auf eine völlige Loslösung von der UdSSR drängen. Jüngst nun ordnete Gorbatschow an, dass ab dem 1. Februar sowjetisches Militär und die Miliz in allen größeren Städten der UdSSR zum Teil auch bewaffnete Streifendienste durchführen wird. Der sowjetische Geheimdienst KGB wird zudem ermächtigt, Betriebe in allen Landesteilen unter seine Kontrolle zu nehmen.
Alle zentral von Moskau aus befehligten Truppen gegen das Volk, um, wie zumindest die Parlamentarierfraktion Sojus, das heißt Union, sagt, den Zerfall der UdSSR zu stoppen, das weitere wirtschaftliche und politische Chaos einzudämmen und einen Bürgerkrieg zu verhindern?
Besatzungstruppen, erster Schritt in Richtung Ausnahmezustand, drohende Präsidialdiktatur durchgesetzt wie üblich mittels der Armee, rufen die Präsidenten der baltischen Republiken einer Armee, die sie als fremde Truppen betrachten. Schon seit längerem verweigern Letten, Litauern, Esten und auch Ukrainer und Armenier den Militärdienst in der Sowjetarmee, fordern eigene nationale Armeen. Und die Präsidenten der baltischen Staaten gehen in ihren Forderungen noch weiter. Sie appellieren an die Solidarität des kapitalistischen Westens, ihnen Beistand auf allen Ebenen zu gewähren und beginnen eine hektische Reisediplomatie in den westeuropäischen Ländern. Dazu nun zunächst Gernot Erler, Osteuropa-Experte und SPD-Abgeordneter.
Nun haben aber besonders im letzten Jahr die ganzen baltischen Staaten erfahren, nach ihren Unabhängigkeitserklärungen, die sie im März bereits abgegeben haben, und dann in einen Konflikt, auch in einen ökonomischen Konflikt mit Moskau dadurch geraten sind, dass ihre Hoffnungen auf westliche Hilfe auf Sand gebaut sind. Das heißt, es gibt keinen westlichen Staat, der bereit wäre, etwa jetzt diese jungen Republiken, wenn sie sich von Moskau trennen, zu alimentieren. Das war eine riesige Enttäuschung für die baltische Bevölkerung. Man hat gemerkt, man ist eigentlich auf Dauer noch, auf lange Zeit jedenfalls, auch auf eine ökonomische Zusammenarbeit mit Moskau und mit der RSFSR, also der größten sowjetischen Republik, angewiesen, weil das die Absatzmärkte sind. Und hier hat es also ein böses Erwachen gegeben. Und insofern muss man auch sagen, dass viele Vorstellungen, die heute von diesen Volksfrontregierungen geäußert werden, unrealistisch sind.
Einmischung aus dem kapitalistischen Ausland hält Detlef zum Winkel für möglich.
Klar ist zumindest, dass sie publizistische und moralische Unterstützung bekommen und dass die Weltöffentlichkeit Schritt um Schritt eigentlich eingestimmt wird, parteilich für diese Regierung Stellung zu nehmen. Das ist deutlich. Inwieweit sie ökonomische oder vielleicht sogar militärische Hilfe bekommen, das sind Spekulationen. Aber in Krisenfällen, wenn sich die Dinge krisenhaft zuspitzen, ist meiner Meinung nach alles möglich. Und man muss auch fragen, wenn man jetzt ein paralleles Beispiel nimmt, etwa Jugoslawien, woher haben denn die Kroaten die Waffen bekommen, um die jetzt im Moment gestritten wird oder bis vorgestern heftig gestritten wurde? Die werden sie doch vermutlich aus dem Westen bekommen haben.
Schon machen sich nationalistische Töne in den Volksfronten breit, die offen eine Eingliederung an den Westen fordern.
Es wiegt ein Nationalismus und auch ein Radikalismus im Grunde genommen noch vor, der auch seinen Anteil an der Verschärfung der jetzigen Lage hat, wenn natürlich auch die Hauptverantwortung für die Gewaltanwendung nicht in Wilna und Riga, sondern in Moskau liegt.
Was will aber die sowjetische Führung? Dazu Detlef zum Winkel.
Meiner Meinung nach geht es der jetzigen Sowjetführung darum, die Sowjetunion im Kern des Kerns zusammenzuhalten. Das heißt, gerade von der Russischen Republik gibt es ja immer wieder Tuchfühlungen mit den Balten und Absprachen und gemeinsames Auftreten etc. etc. Und das muss natürlich die Sowjetführung alarmieren und sie versucht ein Übergreifen dieses Funkens aus dem Baltikum etwa auf die Russische Republik und auf weitere zentrale Republiken der Sowjetunion zu verhindern.
Gibt es Zusammenhänge zwischen den Auseinandersetzungen im Baltikum und dem Krieg im Golf? Gernot Erler über die Sowjetführung.
Der sowjetischen Führung war natürlich bewusst, dass ein jetzt etwas energischeres Vorgehen in den baltischen Staaten die Weltöffentlichkeit alarmieren musste. Und es ist natürlich kein Zufall, die Sachen zu Gewalttaten eskaliert sind, sondern das ist vorher geplant gewesen. Man hat kalkuliert, dass die Weltöffentlichkeit vielleicht abgelenkt ist und man eventuell hier im Windschatten von der öffentlichen Aufmerksamkeit Dinge tun kann, die dann dem Ansehen der Sowjetunion nicht schaden. Ich glaube nicht, dass Gorbatschow etwa im Golfkrieg stillgehalten hat, weil er etwas vorhatte im Baltikum. Die Sowjetunion war kompromissbereit in der Golffrage, weil sie in der gleichen Zeit gar nicht anders konnte, als um westliche Hilfe zu bitten. Das heißt, um Kredite, um Lieferungen, um sogar Lebensmittelhilfen. Und das passt natürlich dann schlecht zusammen mit einer rigorosen Haltung gegenüber den westlichen Tendenzen, hier den Irak in die Schranken zu weisen, auch notfalls militärisch in die Schranken zu weisen, sodass man diesen Zusammenhang natürlich sehen muss. Das heißt, die Schwäche der sowjetischen Wirtschaft, die Krise der sowjetischen Reformpolitik hat Gorbatschow dazu gebracht, im Sicherheitsrat der UN Maßnahmen zuzustimmen, der die Sowjetunion in der Regel wahrscheinlich nicht zugestimmt hätte, und auf sein Vetorecht zu verzichten, mit der er etwa diese heute gültige Resolution 678 ohne weiteres hätte verhindern können.
Wie kann sich die Sowjetführung zukünftig verhalten?
Die Sowjetunion wird auf jeden Fall bis fast zur Selbstaufgabe vermeiden wollen, in diesen Krieg hineingezogen zu werden. Sie hat einige zig Millionen muslimische Bevölkerung, die ja auch schon in diesem aserbaidschanisch-armenischen Bürgerkrieg ihre Radikalität und ihre auch gegen die Zentrale gerichtete Stimmung deutlich gemacht hat, sodass für die Sowjetunion also ein auf ihr eigenes Gebiet überspringender Konflikt, an den Moslems beteiligt sind, geradezu als tödliche Gefahr ansehen muss, sodass man eigentlich sagen kann, es war richtig, also vor Gewaltanwendung zu warnen. Das hat Gorbatschow immer gemacht, sich auch zu weigern, selber Gewalt mit anzuwenden. Aber man kann es drehen und wenden, wie man will. Eigentlich hat sich die Sowjetunion als Weltmacht bei der ganzen Vorgeschichte des Golfkrieges verabschiedet von der internationalen Bühne. Deutlich steckte dahinter nicht nur das Kalkül eigener Interessen, sondern auch das Bewusstsein eigener Ohnmacht angesichts der Krisen, die man durchlebt. Das Angewiesensein auf westliche Hilfe war ganz entscheidend für die Zugeständnisse, die man gemacht hat. Man hat sich praktisch Wohlwollen erkauft und der Hintergrund dafür ist Schwäche.
Eine sich zurückhaltende Sowjetunion? Detlef zum Winkel meldet Befürchtungen an, gerade auf dem aktuellen Hintergrund westlicher militärischer Strategien.
Es gibt eben in den amerikanischen Kriegsszenarien, die ja alle alt sind, bekannt sind, die wir in der Friedensbewegung vor 10 Jahren ausführlich studiert haben, das Stichwort der horizontalen Eskalation. Das ist genau ein Szenario, das überlegt, wie ein Golfkrieg sich zu einem weiteren Krieg, zu einem Weltkrieg oder zu einem Krieg, der auch Europa umfasst, der auch den Ost-West-Konflikt beinhaltet, ausweiten könnte. Und da sind eigentlich genau solche Faktoren und Kräftekonstellationen vorgesehen, wie sie heute tatsächlich eingetreten sind. Nämlich separatistische Bewegungen in der Sowjetunion, eine allgemeine Krise im Osten Europas und in der Sowjetunion Und zu diesem Zweck wurden damals diese ganzen aggressiven Strategien, Victory is possible, oder auch die Logik der Pershing-Raketen diskutiert. Also ich finde, das ist eine enorm brisante Situation und ich habe echt den Eindruck, dass im Baltikum, vielleicht sogar auch im Süden der Sowjetunion, mit der Lunte gespielt wird. Mit der Lunte gespielt wird, damit meine ich nicht, dass die Sowjetunion morgen oder übermorgen in einen Krieg eintreten könnte. Damit meine ich aber durchaus, dass man stark genug sein könnte, Gorbatschow zu stürzen, einen Militärputsch zu provozieren und was dann ist, weiß niemand.
Es ist in den letzten Tagen ein offenes Geheimnis, dass die Führung der NATO und die türkische Regierung durchaus Interesse bekundet, in den Krieg gegen den Irak einzutreten.
Wenn das passiert, dann wird der Iran nicht mehr in seiner Warteposition verharren, sondern dann empfindet er seine Interessen beeinträchtigt. Es könnte also einen Kriegseintritt des Iran geben oder einen begrenzten Kriegseintritt des Iran. Und dann sind praktisch die mächtigsten südlichen Nachbarn der Sowjetunion in den Krieg involviert, die Türkei und Iran. Und das wird für sowjetische Militärs einen gewissen Druck geben oder sagen wir mal eine Konstellation, die sie wiederum dazu provoziert, in irgendeiner Weise sich in das Geschehen einzumischen. Und sei es auch, wir müssen doch einfach damit rechnen, dass es in den USA und in der NATO eine ganze Reihe von Scharfmachern gibt. Die gab es immer schon, die sind nicht einfach verschwunden. Und die meinen mit dem Spruch Victory is possible eigentlich nicht, dass sie zusammen mit 28 Staaten den Sieg über einen einzelnen Golfstaat, nämlich den Irak, erreichen, sondern dass sie die globale politische Konstellation mit einem großen Krieg zu ihren Gunsten verändern. Das sind die Militärstrategien, die noch in Kraft sind und auf die NATO-Truppen eigentlich ausgerichtet sind. Ich weiß nicht, welche Chance solche Leute haben, solche Scharfmacher haben, aber damit ist jedenfalls zu rechnen.